3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahaha. Ah, ah, ah.
Ich höre Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alm, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer.
Einen wunderschönen guten Tag hier zu Last Game Standing, zu einer weiteren Bonusfolge. Eigentlich wollten wir einen kleinen Rückblick machen auf die anderen Bonusfolgen, aber das machen wir beim nächsten Mal, wenn Christian und ich wieder unter uns sind, denn wir haben heute eine Gästin, auf die ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut habe und bei der ich auch sagen muss, die begleitet mich auch schon so mein halbes Gamerleben, publizistisch, wenn man so will. Ja, ist so, ist so. Okay. Petra Schmidt.
Schmidt,
mein Gott, Schiffer, ey. Oh.
Ja, 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 alles gut, alles gut. Petra Schmidt von der GameStar. Hallo, liebe Petra.
Hallo, Christian und hallo, Christian.
Hallo.
Ja, wir wollten heute über ein Thema sprechen, das uns beide, glaube ich, ein bisschen beschäftigt hat, nämlich das nervigste Games-Journalisten-Wort oder Journalistinnen-Wort. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es jetzt ein... Ja, doch, es ist schon ein Ritterschlag, dass wir beide zuerst an dich gedacht haben, als wir uns gefragt haben, wie wir dazu einladen.
Ich hoffe mal nicht aus der Kategorie, die benutzt die Dinger dauernd, sondern eher so, sie ist bekannt dafür, dass sie sich ihr die Fußnägel hochdrehen, wenn sie das liest. Kann natürlich niemand wissen, aber mein Lieblingswort ist heilige Spielehallen.
Nein. Also wir haben uns tatsächlich ein bisschen überlegt und dann haben wir so überlegt, naja, wer denkt denn, glaube ich, so ein bisschen so über Sprache tatsächlich nach in diesem Gebiet und sind dann auf dich gekommen und du hast uns nicht enttäuscht, als ich dich angefragt habe, hast du sehr schön geantwortet und hast gesagt, wenn die Folge nicht mit Fans hören zu, alle anderen lauschen Probe angekündigt wird, bin ich traurig.
Ja.
Und das fand ich schon sehr, sehr witzig und ja, insofern, du hast da schon mal abgeliefert, ohne dass wir überhaupt die Folge begonnen hatten.
Mhm. Und die Antwort auf, nachdem ich dann zugesagt hatte, war, ich freue mich, auch eine beliebte Floskel am Ende einer Preview, so in den Mitte der 2000er wurde die sehr überstrapaziert.
Ich freue mich drauf. Gibt es denn bei euch, so wie in verschiedenen Redaktionen, sowas wie ein Floskelschwein? Also wo man dann mal schön was reinwerfen muss, wenn man jetzt das dritte Mal Spieleschmiede oder sowas geschrieben hat?
Hätte es früher mal geben sollen, gab es aber nicht. Inzwischen sind wir, was das angeht, relativ safe, finde ich. Also ich habe in den letzten Monaten, möchte fast sagen Jahren, immer nur bei freien Autoren, die, wenn man freier Autor ist, dann, oder wenn man gerade anfängt, dann neigt man ja dazu, Dinge zu kopieren, weil man glaubt, die seien irgendwie gut und abgesegnet. Und dann kopiert man vielleicht Dinge, die nicht so geil sind oder nicht mehr so geil sind, wie zum Beispiel solche Floskeln wie heilige Entwicklerhallen oder dergleichen. Ja, das habe ich aber schon seit ganz, ganz langer Zeit nicht mehr erlebt. Das kommt eigentlich nicht mehr vor. Die Leute schreiben freier, finde ich, weil sie eben Abstand von diesen Floskeln genommen haben. Freier bedeutet nicht unbedingt immer gleich besser, aber dafür bin ich ja Redigierinstanz. Hm.
Darf man denn bei euch zum Beispiel ein Wort wie Spieleschmiede noch schreiben?
Ich würde das, glaube ich, rausstreichen.
Das finde ich sehr schade, weil ich setze mich wirklich seit Jahren dafür ein, dass dieser Begriff quasi wieder
salonfähig wird.
Ja, genau. Ich will, dass der wieder revitalisiert wird. Ich finde wirklich, das ist ein also ich bin dem Games-Journalismus, dem Deutschen, bis heute dankbar, dass er dieses Wort hervorgebracht hat. Weil ich finde tatsächlich, Spieleschmiede ist erstens, also ich finde, das ist ein gutes Bild. Ich finde, es ist ein Bild auch, das funktioniert. Es hat auch was, so ein bisschen aufsehen kann.
Es ist ein gutes Bild, dass da Leute an so einem Amboss stehen und da irgendwie
ja,
mit so...
Ja, natürlich. Und die schmieden dort Code im gleißenden Feuer.
Festgemauert in der genau. Erde steht die Form genau. aus Lehm gebrannt.
Genau. Und jetzt, lieber Herr Alt, jetzt erkläre ich dir nämlich auch, warum. Ja? Weil ich finde, das Schöne an dem Wort ist, dass es nämlich genau das transportiert, dass nämlich das Machen von Spielen echte harte Arbeit ist, ja, und nicht irgendwie nur so ein Vergnügen. Und lieber Herr Alt, wenn mehr Leute das Wort Spieleschmiede benutzen würden und liebe Frau Schmitz, du es nicht wieder und rausstreichen würdest, dann wären wahrscheinlich die Arbeitsbedingungen in der Spielindustrie sehr viel besser, als sie heute sind.
Oh, hot take.
So steige ich jetzt mal hier ein. Ja, natürlich. Weil das ist das Schöne, dass dieses Wort, das unterstreicht einfach, es ist harte Arbeit. Da seh ich schwitzende Programmiererinnen und Programmierer vor mir, die halt im Schweiß ihres Angesichts für unser Vergnügen arbeiten wie ein Dortmunder Brauereipferd.
Dortmunder Brauereipferd habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Vielen Dank, Christian.
Hättest du mir nicht rausgestrichen, gell?
Nee. Ich komme aus der Gegend, das bleibt alleine wegen leider Gottes mit der Muttermilch aufgesogenem Lokalpatriotismus, von dem man sich nicht lösen kann, würde es drin lassen. Alleine schon deswegen, weil viele Leute dann auf der Leserseite sich fragen würden, was ist ein Dortmunder Brauereipferd und was ist das, also wofür steht es?
Also ich meine, wir kommen da vielleicht auch auf etwas, nämlich was ist überhaupt ein nerviges Wort im deutschen Computerspieljournalismus, und ich würde sagen, es ist eigentlich, vermutlich hängt es einfach damit zusammen, wie oft es benutzt worden ist, oder?
Definitiv, klar, natürlich. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, einfach das Kriterium, weil zum Beispiel Spieleschmiede habe ich ja sehr lückenlos jetzt gerade nachgelesen, das ist ein hervorragendes Computerjournalistinnenwort, und wird trotzdem halt, also jedes Mal, wenn ich das schreibe, lachen mich deswegen Leute aus, und ich glaube, es liegt einzig und allein daran, dass halt die GameStar das zwischen, sagen wir mal, 1999 und 2006 in jedem Artikel fünfmal drin hatte.
Vermutlich. Also gerade wenn es irgendwie um große Namen ging, wie Blizzard oder dergleichen. Man hat das ja nicht benutzt für Kreti- und Pleti-Entwickler, wenn ich das mal so sagen darf, entschuldige. Sondern man hat es ja immer nur benutzt bei wirklich großen Studios, die das Wort Schmiede auch verdienen, ja, also und nicht irgendwie bei keine Ahnung kleinem Team aus der Ukraine oder sowas. Ich finde aber, wir sollten das erweitern. Wir sollten nicht einzelne Wörter nehmen, sondern wir sollten wirklich das auf Phrasen erweitern. Der Engländer würde sagen Proverb. Nein, wir sollten das auf Phrasen erweitern. Es gibt bestimmte Phrasen, wie zum Beispiel, ich freue mich drauf, hatten wir ja vorhin schon. Es gibt aber auch solche Floskeln oder Phrasen, die ich definitiv immer rausstreiche, wenn ich sie sehe. Zum Beispiel, wenn Redakteure sowas in Previews schreiben wie, wir durften irgendwas
meine Fresse,
als erstes oder sowas.
Gott, da kommt mir die Kotze hoch.
Oh. Ja. Ich finde es auch. Ich finde, es ist auch so eine. Das war damals so Anfang der 2000er bis so auch in die späten 2000er rein, war das gang und gäbe, sowas zu schreiben. Es gibt sowas immer noch wieder mal. Einfach deswegen, weil man es vielleicht gewohnt ist vom Lesen. Klar, man kopiert sowas. Oder auch einfach, weil man denkt so, hey, wir durften ist ja Synonym für wir konnten. Aber nein, im Gegenteil. Das ist ja total konträr. Dürfen ist ja immer eine Erlaubnis des Gegenübers. Aber wir sind ja nicht in einer Bitt-Situation, sondern wir sind ja in einer Berichtssituation. Und das heißt, also wir konnten spielen, finde ich schon, das finde ich okay. man kann es aber auch einfach vermeiden. Oder man muss auch nicht schreiben, wir hatten die Chance. Das ist fast gleich, wie wir durften. Wir sind ja keine Bittsteller. Wir sind ja die GameStar. Und ey, jeder, der auch nur ein Fünkchen Verstand da draußen hat, will bei uns gefeatured werden in irgendeiner Form. Und da schreiben wir natürlich nicht, wir durften da rein. Und selbst wenn es irgendein Spiel von Blizzard ist, das kommt mir nicht ins Heft oder auf die Webseite, wenn ich es verhindern kann.
Ja, und es hat ja noch nicht mal was mit der GameStar zu tun. Es hat ja auch mit so einem generellen Selbstverständnis von Journalismus zu tun. Also es trifft ja alle Redaktionen, wie man da auftritt.
Ja, das stimme ich hier vollkommen zu. Aber sobald ich das sehe und sobald ich die Chance habe, ein Wir durften irgendwo zu töten, dann mache ich das mit großer Freude.
Christian.
Das finde ich sehr gut.
Gibt es etwas, was dich stört?
Also,
hast du eine Floskel oder ein Wort? Ich habe nämlich noch 6 stehen bei mir.
Ich habe auch noch ein paar. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne mit euch nochmal darüber reden, wieso das so ist, weil wir haben es ja hier mit einem In-Group-Phänomen zu tun. Also der deutsche Spielejournalismus, also würde ich jetzt sagen, der deutsche Spielejournalismus ist sehr, sehr klein im Vergleich zu anderen Gewerken da draußen. Also es sind vielleicht ein paar hundert Leute und in den frühen Nullerjahren waren es noch weniger, die darüber geschrieben haben und wenn die GameStar was schreibt und dann bildet sich da so ein Sound raus von so einer Redaktion, dann sind das
wenn
einfach schon mal
was
fast
schrieb da.
Ja, genau.
Ja, also wir schreiben ja heute
das ist,
durchaus
ich
bin, anders.
Ich mache natürlich historisches Präsens hier,
okay,
wenn wir schon
klar,
mal die Grammatikfans hier mal da sind.
Ja, klar. Fantastisch. Weißt du, wie schlimm das ist? Ganz kurzer Exkurs. Weißt du, wie schlimm das ist, wenn du eine ganz, ganz lange Reportagestrecke hast über irgendeine, keine Ahnung, Retro-Dings oder sowas und die eine Hälfte davon ist im Präsens geschrieben?
Das geht nicht.
Nein, ich finde es cool. Wenn das nicht durchzieht. Doch, Christian, du bist halt echt irgendwie in den frühen 90ern hängen geblieben. Wenn das komplett in Präsenz durchgeschrieben ist, fantastisch, stehe ich total drauf. Wenn das aber hin und her wackelt, weil der Autor vielleicht zwischenzeitlich mal ein Brot gegessen hat oder mehrere Tage dazwischen lagen und er keine Ahnung mehr hatte, wie er den Artikel angegangen ist und es wechselt halt hin und her zwischen, jetzt fällt mir das deutsche Wort für Past Tense nicht ein, sagt schnell. Ja.
Präteritum.
Peter, du hast mich missverstanden, weil ich bin ein großer Anhänger des historischen Präsens.
Ach so,
ich glaube, ich hasse exakt dasselbe wie du,
ja,
nämlich wenn Leute dann nicht dabei bleiben.
Furchtbar, oder?
Und dann plötzlich einfach mal hier schön mitten im Text irgendwie eine andere Zeitform weg.
Ja,
das ist ein absolutes No-Go.
Total schlimm.
Also wirklich ganz schön. Das ist genauso. Ich habe heute einen Artikel gelesen, ich möchte nicht sagen von wem, der losgeht in der dritten Person,
okay.
Ja, also der Spieler, und dann wechselt der irgendwann in der Mitte des Artikels in die Ich-Form. Das kann nicht sein, also es geht überhaupt nicht. Das ist mir auch so ein Ding, mache ich auch bei der WASD raus, wenn man wenn man in der Ich-Form schreibt, dann sollte man dabei bleiben. Ja, das ist immer noch besser, als dann einfach zu wechseln. Aber ich finde auch ein bisschen, wenn ich in der Ich-Form schreibe, sollte ich mir auch überlegen, warum ich das tue.
Natürlich.
Ja, also da muss dann schon auch irgendwas persönlich mit einem passieren. Aber die GameStar hat ja zum Beispiel, also wahrscheinlich nicht, aber das tue ich jetzt einfach mal der GameStar drankleben, die Wir-Form so ein bisschen gepusht.
Wir haben ja irgendwann haben wir uns gedacht, so, hey, der coole New Games Journalism ist ja nicht nur Scheiße. wir adaptieren halt die geilen Teile mal daraus und zum einen wäre das Artikel auch einfach mal in der Ich-Form zu formulieren. Und das macht es und damit, wir hatten am Anfang, hatten wir echt so ein bisschen Stress im Kopf eher so auf unserer Seite, dass wir gedacht haben, ob das bei dem Leser so ankommt, weil wir ja immer in der Wir-Form geschrieben haben. Und das ist super angekommen. Also diese personalisierten Dinger, zum einen schreiben die sich viel einfacher, finde ich. Also zumindest für mich geht es deutlich einfacher. Und zum zweiten lese ich immer wieder, dass Leute das mag nicht für alle Leute gelten oder für alle Leser gelten, aber wenn ich sowas lese, dann sagen die Leute immer, wie cool personalisierte oder persönliche Erfahrungen in der Ich-Form, sie sagen dann nicht, finde ich toll, dass es in der Ich-Form geschrieben ist, sondern hey, das ist cool geschrieben, weil es mich, keine Ahnung, näher an Petras Erfahrungen ranbringt oder sonst irgendwas und damit kann ich besser leveln. Also, um das mal so zu paraphrasieren. Und ich bin auch ein großer Fan davon. Ich mag das total gerne. Aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich lange, lange Jahre einen Blog geführt habe, wo jeder Artikel logischerweise oder jedes Piece, sagt man heute, in der Ich-Form formuliert war. Und das liegt mir einfach als Form viel, viel näher als die dröge Wir-Formulierung, die auch irgendwie immer so ein bisschen Drive rausnimmt, weil du hast ja viele Artikel früher fingen ja an mit einer szenischen Beschreibung. Inzwischen ist es ja nicht mehr so, aber es war ja ich möchte nicht sagen die hohe Schule, sondern es war eher so die Pflicht.
Konvention.
Ja, genau, so eine Pflicht. Wenn dir nichts einfällt, fang halt mit einer szenischen Beschreibung an. Oder alternativ, große Künstler in dem Bereich waren zum Beispiel Martin Deppe und Heinrich Lennart. Irgendwelche Alltagssituationen auf das Spiel runterbrechen oder vice versa. Das geht auch.
Hast du da ein Beispiel?
Jetzt spontan nicht. Hab ich nicht mehr im Kopf. Und als wir dann angefangen haben, als ich dann angefangen habe, für die GameStar zu schreiben und das Ganze in der Wir-Form zu formulieren, ich habe natürlich vorher auch schon die GameStar gelesen, das war aber vom Schreiben her natürlich seltsam. Gerade dann im Kontext des selber Bloggens muss ich dann immer im Kopf so ein bisschen die Schere aufmachen oder zumachen und sagen, okay, jetzt ist GameStar und heute Abend ist wieder privater Blog und dann darf ich wieder so schreiben, wie ich gerne möchte. Was heutzutage tatsächlich sehr viel näher und sehr viel freier ist. Also tatsächlich ist das Schreiben für die GameStar im Laufe der Jahre, im Laufe des Wachsens auch des Mediums und der Selbstverständlichkeit ein angenehmeres und schöneres geworden.
Also ich habe ja den Eindruck, dass dieses Wir begegnet mir eigentlich sonst nirgendwo. Also das begegnet mir eigentlich nur im Games-Journalismus.
Ja,
und da insbesondere bei der GameStar. Ich muss sagen, ich mag das mehr als du, weil ich finde beim Ich, also ich habe halt die Meinung, wenn man zum Ich greift, dann muss mit diesem Ich auch was passieren.
Natürlich, ja? Da bin ich voll und, bei dir.
Und es, also das ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, aber es kann schon vielleicht ein bisschen natürlich immer so dieses Gefühl sein, man nimmt sich da ein bisschen wichtiger, als man vielleicht ist. Ja, dieses Gefühl kann es geben. Während dieses Wir hat ja so dieses Understatement.
Wir sind jetzt
mal alle dabei.
Genau,
alle schauen über die Schulter. Genau. Und ich finde das eigentlich ganz schön.
Das war der
GameStar-Pluralis
ohne Majestatis, logischerweise. Logischerweise wir als Redaktion, dafür stand dieses Wir. Und natürlich auch wir nehmen den Leser mit, aber wir hatten ja damals, als das hip und cool war, sind wir ja draußen aufgetreten und haben gesagt, passt mal auf, was in der GameStar steht, ist die Meinung der ganzen Redaktion. Ja, also da gibt es jetzt auch nichts dran zu diskutieren oder sowas. Und heutzutage sind wir ja deutlich aufgeschlossener, was Diskussionen angeht und was auch Kritiken von außen angeht, solange sie ordentlich formuliert sind. Da sind wir die Letzten, die sagen, wir haben hier die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir sitzen im Turm der Unantastbaren, so war es halt früher. Und das ist heute ein ganz anderes Image, was wir von uns selber haben und was wir auch nach außen tragen. Und das ermöglicht dann eben auch unter anderem die Ich-Form. Und lass mich ganz kurz nochmal, um das vielleicht abschließend zu sagen, ich bin ein großer Fan von gekonntem Wechsel. Ja, also wenn es jemand wirklich gut beherrscht, die Ich-Form in einem Artikel zu transportieren und dem Leser eine persönliche Erfahrung mitzugeben, ihn aber gleichzeitig auch noch hineinzieht in den Artikel und sagt, passt mal auf, ihr, ja, der Spieler ist natürlich die dümmste oder lahmste Formulierung oder Mann geht, ist auch schwierig, aber man kann auch innerhalb eines Artikels, je nachdem wie er strukturiert ist, kann man auch von der Ich-Perspektive wieder in die in Anführungsstrichen neutrale Perspektive wechseln, ohne dass man sich dabei einen Zacken aus der Krone bricht und der Artikel dadurch an Drive verliert. Es ist aber eine Kunst.
Genau, aber es sollte, also auch dieses Prinzip sollte man durch den ganzen Artikel treiben und nicht irgendwie nach der zweiten Hälfte sich plötzlich dafür entscheiden, ich wechsle jetzt mal ins Ich.
Für dauerhaft oder sowas. Nee, ja. wenn du schon das Ich benutzt, dann solltest du mit dem Ich aufmachen und danach kannst du ohne weiteres wechseln. Das stimmt schon, ja klar. Ja.
Sehr schön.
So, ich will jetzt mal über Begriffe hier reden.
Ja, genau, mach mal, Christian. So, Christian, was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe etwas dabei, ein Wort, das ich schon sehr, sehr lange hasse. Es ist nicht mein größtes Hasswort auf dieser Liste, aber ein Wort, das ich sehr hasse, und zwar Versoftung.
Versoftung,
Ja, also eine Spieleversoftung, also sowohl in, Man benutzt das natürlich bei Filmen oft, also oder eine Filmversoftung oder eine Buchversoftung. Mhm. Uah, es gruselt mich schon.
Wirklich schlimm. Ist mir auch in letzter Zeit selten begegnet, einfach deswegen, weil es so wenig Versoftungen gab vielleicht, kann das sein. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Also, das mag aber auch daran liegen, das weiß ich nicht, keine Ahnung, Versoftung, das passiert halt einmal im Artikel, ja, irgendwo mal alle fünf Jahre.
Versoftung ist für mich PC Joker 1996 oder so.
Nee, das ist Zockerweibchen. Ah, nee, Quatsch, das ist ein
PC. Das ist auch auf meiner Liste.
Irgendwie so aus der Zeit von so Multimedia-CDs.
Multimedia-Leserbriefe.
So CD-ROMs. Ja. Also, ja, genau. Irgendwie mit dieser Zeit assoziiere ich das, und es ist ganz schlimm. Es hört sich irgendwie auch fürchterlich an. Und es ist irgendwie so eine Substantivierung, die ich irgendwie ganz schlimm finde.
Er hat
so,
Substantivierung gesagt. Juhu.
Es ist halt einfach so ein erfundenes Wort. Und
du, ich bin ein großer Fan von Neologismen, aber wenn sie totgeritten werden, dann sind sie halt auch irgendwann scheiße. Ja, also unkaputtbar wäre zum Beispiel so ein Ding, das ich nicht mehr lesen möchte. Einfach deswegen, weil
unkaputtbar.
Ja, es hat jetzt nicht unbedingt was mit Spielen zu tun, aber auch in Spieleartikeln kommt es immer mal wieder vor. Unkaputtbar war, glaube ich, das kam zuerst in der Werbung auf. Waren das die PET-Flaschen oder irgendeine Jeans? Ich weiß es nicht mehr. Und das hat sich dann so in den Sprachgebrauch reingewurstelt. Am Anfang fand ich das witzig, inzwischen mag ich es nicht mehr lesen, aber ich bin aber auch der Mensch, der, wenn ein, ich halte mich ja für jemanden, der nett redigiert, wenn ich Artikel von fremden Leuten lese. Meine sind eh unfehlbar. Aber wenn ich Artikel von anderen Leuten redigiere, versuche ich ja den Stil von dem, außer er hat keinen, dann wird es schwierig. Aber ich bin kein großer Fan davon, anderen Leuten meinen Stil aufzudrücken. Ja, ich schub sie gerne in irgendeine Richtung und sage, hey, wie wäre es denn, wenn du dieses und jenes so formulierst, weil das vielleicht beim Leser besser ankommt, also die Message besser ankommt, und weil, keine Ahnung, der Artikel dadurch mehr Drive gewinnt oder die bestimmte Passage, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, du beschreibst irgendeine Actionsequenz, dann bitte verzichte auf lange Sätze, weil da vielleicht lieber den Staccato-Stil, damit eben diese Action auch transportiert wird. Wenn du szenische Beschreibungen machst, wo du große Landschaften beschreibst, benutz mal das ein oder andere nicht so ausgelutschte Adjektiv und verzichte auf das Wort spannend. Das wäre übrigens eins meiner Hasswörter. Spannend. Kannst du das bitte festhalten? Ich hasse.
Ja, das kommt in die Nominierung mit rein.
Ja, besten Dank.
In die Abstimmung.
Spannend ist mein Hasswort Nummer eins. Da ist Spieleschmiede nix gegen, weil spannend ist es, mir fällt nix ein Wort. Ich schreibe einfach mal spannend rein.
Ja.
Also wie also oft ich schon spannend geschrieben habe.
Wahnsinn.
Das ist mein Go-To.
Ja. Muss man hinterfragen. Also das muss man wirklich hinterfragen. Also Christian und ich müssen uns da hinterfragen, weil ich finde, Peter hat recht, das ist ja wirklich gar nichts.
Also ja.
Das ist ja einfach es hat halt sämtliche Bedeutung über die Jahre verloren, weil es alles, spannend ersetzt alles. Spannend ersetzt irgendwie, die Landschaft ist spannend, die Kämpfe sind spannend. Was heißt das? Fällt euch da nichts anderes ein? Könnt ihr wenn euch nicht mehr als spannend einfällt dazu, dann ist es vielleicht gar nicht so spannend.
Ja, aber man, also bei solchen Ersetzungen, jetzt als Autor gesprochen, muss man auch, glaube ich, immer aufpassen, wenn man dann nochmal drüber geht und denkt, okay, dieses spannend, das sagt jetzt irgendwie nichts, dass man dann nicht so ein komplett abgefahrenes Wort irgendwie.
Nein, gar nicht. Ich meine, klar, wir leben alle mit gutes Internet ist endlos. Ich beschäftige mich aber hauptsächlich mit der Printausgabe. Das heißt, ich habe Seitenzahlen, Vorgaben, die ich an oder die wir an Autoren rausgeben. Und wir sagen dann, bitte nicht mehr als das und das, weil sonst passt es nicht auf 3 oder 2 oder 4 Seiten, ohne dass wir uns stundenlang mit dem Kürzen auseinandersetzen müssen. Und dann, aber wenn das Wort spannend da steht und ich habe gerade Zeit, was selten genug vorkommt, aber ich habe gerade Zeit, mich intensiver mit so einem Text auseinanderzusetzen, dann frage ich tatsächlich bei dem Autor nach, was meinst du mit spannend eigentlich? Kannst du es irgendwie präzisieren? Kannst du mir irgendwas an die Hand geben, dass da nicht, oder in Wertungskästen steht das auch ganz gerne mal bei uns. Und es wird auch immer mal wieder in Wertungskästen drinstehen und auch ich werde es nicht immer sehen, weil ich es manchmal übersehe, aber wenn es mich anspringt und ich frage mich, was soll das spannend jetzt da, dann frage ich nach und du hast im Regelfall, bekommst du dann in irgendeiner Form eine Antwort, die dich mehr befriedigt und wenn das nur ein Halbsatz ist, der noch dazu addiert, also ein Halbsatz macht einen Artikel jetzt auch nicht länger oder kürzer oder sowas, also den kannst du auch noch zur Not irgendwo wegkürzen, die Trivia über das Entwicklerstudio, ja, raus damit, braucht kein Mensch, der einen Test liest. Dann lieber dieses Spannen für den Leser aufdröseln, weil das so viel befriedigender ist, als da einfach nur diese Floskel, die nichts mehr bedeutet, wirklich nichts mehr bedeutet.
Und wenn man aufregend statt spannend schreibt, das macht wahrscheinlich das Kraut auch nicht fett,
nee,
oder?
Das macht es auch nicht fett, aber ich freue mich über jede Variante zu spannend inzwischen schon. Schreib aufregend.
Aufregend schreibe ich wirklich gerne. Naja.
Das ist ja aufregend.
Also ich hätte noch eins.
Ja, bitte.
Und zwar das Wort reinrassig. Also nicht nur, weil es sich ein bisschen nazimäßig anhört, was also es kommt natürlich aus dem Tierreich, irgendwelche reinrassigen Hunde oder Pferde oder so. Und natürlich kommt das immer wieder vor, ein reinrassiger Shooter. Ja,
ah, das ist genau das, was ich gerade im Kopf hatte.
Reinrassiger Shooter ist halt Shooter ohne Rollenspielelemente, ja. So Rage oder sowas. Ja, das ist ein reinrassiger Shooter. Und
wo ist denn Rage bitte ein reinrassiger Shooter?
Das ist nicht rein, oder keine Ahnung, okay, lassen wir das. Okay, oh mein, bei Petra Schmitz muss man da sehr vorsichtig sein, wenn man sich zu First-Person-Shootern äußert.
Sag Quake. Feierabend.
Ja, aber war nicht Rage das von id Software, was keine Rollenspielelemente hatte, sondern halt einfach nur Shooter war? Und
also aber welches Spiel von...
Meinst du jetzt, nee, gerade Rage war eben das Ding, was kein reinrassiger Shooter war. Das war
okay, Alka.
Ja.
Okay. Also auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist trotzdem klar geworden, was ich meine.
Ja, ja.
Ein reinrassiger Shooter ist halt ein reinrassiger Shooter.
Ja, sag doch Fake.
Ja, Quake, genau. Ja. Quake ist ein reinrassiger Shooter. Und ich weiß nicht, was mir daran nicht gefällt. Also vielleicht ist es tatsächlich das Bild, dass ich da entweder an Nazis oder an Hunde denken muss. Mhm. Und natürlich einfach, dass es zu oft war. Und dann ist es natürlich irgendwie auch dieses Problem, dass so Worte, die halt aus einer anderen Welt kommen, die tun sich halt, also wo dann dieses Bild total passt und das ist irgendwie so ein bisschen ironisch, das nutzt sich natürlich schnell ab.
Ja.
Ja. Also wenn es quasi vom Gag dann zur Konvention wird und von der Konvention zur Floskel.
Ja.
Wobei, und da ist es halt, beim reinrassigen Shooter ist das halt leider schon passiert.
Ja, natürlich. Aber es gibt auch, ich glaube, es gibt kein anderes Genre, wo sich dieses Adjektiv so anbietet oder wo es nicht anspringt.
Aber es gibt was ganz Ähnliches. Also es gibt zum Beispiel das Wort Manier im Spielejournalismus, nämlich zum Beispiel in klassischer Adventure-Manier ne? Oder in klassischer Jump-and-Run-Manier. Mhm. Ja? Das steht auch in meiner Liste. Tut mir leid, dass ich mich jetzt ein bisschen vordränge, aber es passt hier gerade.
Ja.
Weil das wird da zum Beispiel dann in anderen Genres verwendet. Ne?
Ja,
also in klassischer Adventure-Manier ist vielleicht so ein bisschen, da ist das Manier, das reinrassig, das Adventure-Genres. Mhm. Und mit in klassischer Adventure-Manier tut man das und das und das. Das kommt immer noch relativ häufig und bedeutet halt ja Mai. Also das, was es halt sagt. Also dass, dass sich dieses Adventure genauso spielt wie alle Adventures vorher.
Aber inzwischen ist ja das Wort reinrassig, einfach deswegen, weil viele Shooter, ich muss kurz husten, Sekunde. Ich fange nochmal an. Aber inzwischen ist ja das Wort reinrassig, möchte ich sagen, ersetzt worden, insbesondere bei Shootern, weil reinrassig habe ich in letzter Zeit selten gelesen, bis gar nicht, möchte ich sagen. Und vor allen Dingen ist das Ersatzwort jetzt eines, das viel, viel deutlicher macht, was eigentlich gesagt werden möchte. Aber das ist auch schon inzwischen so überstrapaziert, und zwar Oldschool.
Ah, okay.
Ja. Ja, ja, klar.
Ja, genau. Ja. Ich finde, reinrassig hat man vielleicht oder wurde wahrscheinlich eher benutzt zu einer Zeit, als eben die Genres so langsam ineinander überschwappten. Also wo dann eben innerhalb der Shooter dann eben noch in Anführungsstrichen Rollenspielelemente drin waren mit Gadgets, mit Aufleveln, mit Krams, den du jetzt zum Beispiel in Doom findest und so weiter und so fort. Und inzwischen ist ja das Wort Oldschool das, was man früher vielleicht für reinrassig verwendet hat. Also ein Ding, das halt sehr, sehr straightforward, ich schieße auf alles, was sich bewegt ist, und da wird der Begriff halt Oldschool benutzt und weniger reinrassig.
Ist der Begriff Oldschool schon so verbrannt, dass wir den in die Abstimmung mit aufnehmen sollten?
Ich weiß nicht. Also ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Ich habe ihn, glaube ich, auch mal im letzten Jahr, vielleicht jetzt nicht unbedingt im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren. Wann habe ich denn meinen letzten Wolfenstein-Test geschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich garantiere dir, irgendwo kommt das Wort Oldschool darin vor.
Dann geben wir, glaube ich, Oldschool noch eine kleine Gnadenfrist.
Ja, finde ich.
Also,
ja,
aber nächstes Jahr ist die Zeit abgelaufen.
Ja, ich würde auch sagen.
Oldschool, das kann ich jetzt schon sagen.
Ich habe noch eins, also ich suche die ganze Zeit nach Worten, die es jetzt auch in keinen anderen journalistischen Produkten gibt, die man wirklich so nur im Videospieljournalismus sagt. Und ich glaube, ich habe eins, und zwar Stück Software. So, ein ganz hervorragendes Stück Software.
Aber das habe ich schon Milliarden Jahre nicht mehr gelesen.
das ist auch so Ende der 90er, aber es ist trotzdem.
Ja, ja, klar. Ich habe gleich noch ein sehr, sehr oldschool, Achtung, Wort, aber zuerst mal ein Stück Software. Du würdest jetzt auch nicht irgendwie sagen. Ein ganz hervorragendes Stück Literatur, ein ganz hervorragendes Stück Kino.
Aber ich glaube, das ist wie mit der Spieleschmiede.
Ja, genau.
Das ist halt ein Verweis auf, weißt du, so beim Metzger kriegst du halt ein Stück Dings hier, Fleisch einfach. Weißt du, das ist immer so dieser Verweis, weil quasi da Leute ein Produkt herstellen und am Rechner sitzen, versucht man dann eben Worte zu finden, aus dieser ganz klassischen Welt, wo man den Beruf noch mit physischer Gewalt ausübt.
Ja, ich find das gar nicht schlimm übrigens. Ich finde es gar nicht schlimm. Ja. Ich zum Beispiel habe mal irgendwann, ich bin in meinem alten Dorf, ich wohne ja inzwischen nicht mehr bei München, aber ich hatte mal die Erfahrung gemacht, dass ich durch den damaligen, möchte sagen, Gammelsupermarkt gelaufen bin, um mir da irgendwie abends noch was fürs Brot zu kaufen. Wahrscheinlich Brot, bin ich da durchgelaufen und dann lief da ein Stück Musik im Supermarktradio, das mir hervorragend gefiel. Ja, und mein erster Impuls war, was für ein Kack, ich möchte dieses Lied hier nicht zwischen Konservendosen und Dauerwurst hören. Und dann dachte ich mir so, aber auf der anderen Seite ist es ja auch nur ein Lebensmittel. Ja, also ich meine, Musik brauchst du ja genauso gut wie, also außer du bist halt jemand, der mit Musik nichts anfangen kann, aber zu den Menschen gehöre ich nicht. Und dann habe ich für mich entschieden, ey, ich freue mich jetzt einfach bei jedem Supermarktgang, wenn da irgendwie ein Lied läuft, das ich mag, dann freue ich mich umso mehr, in diesem Supermarkt zu sein und werde nicht mehr dieses elitäre, ach, wie ätzend, jetzt muss ich hier zwischen Konserven und Dauerwurst ein Stück Musik hören, das ich zufälligerweise mag.
Aber ein Stück Musik, dahinter steckt ja ein Musikstück. Also ja, es gibt eben. Ja kein Softwarestück. So, in dem Fall.
Nur weil es in deinem Sprachschatz das nicht gibt, heißt es ja nicht, dass es das nicht gibt.
Ja, ich merke schon, die GameStar ist viel abgefahrener, weirder, avantgardistischer als ich. So.
Du kommunizierst ja auch nicht in Klicklauten. Also insofern, das gibt es ja auch nicht in deinem Leben. Also ich finde keine Ahnung. Also warum nicht Stück Software? Also da habe ich jetzt überhaupt kein Problem mit. Null.
Ich habe noch eins, das sehr, sehr alt ist. Ich habe noch eins, das hat wirklich seit 1997 niemand mehr gesagt. Aber trotzdem hat sich das irgendwie in eine Hirnwindung von mir eingebrannt. Und ich krieg's nicht mehr raus. Und zwar Abkürzung mit I. Ich rede von Proggy statt Programm und Flugi. Statt Alter. Flugsimulator.
Alter, das ist aber, das ja, ist aber.
Aber da ist natürlich so einfach die Basis dessen, dass man halt, also Flugsimulatoren gibt es halt wenige und Programm sagt halt niemand mehr. Und das war früher ja gang und gäbe in der ASM und in der Powerplay. Ja. Ja? Also
aber trotzdem ja Proggy.
Inzwischen ist ja ein Spiel ein Spiel. Ja,
aber da kannst du dann auch broadcasten. Also ich meine, das ist halt wirklich irgendwie von, also das ist ja wirklich prähistorisch.
Ja, komm, mach mal was Aktuelleres.
Na gut.
Also ich hätte was.
Und mach
das
mal.
Streicht die Petra, glaube ich, bestimmt raus. Und wenn nicht, dann das streicht sie einfach bestimmt raus. Und zwar Otto Normalspieler.
Alter!
Otto Normalspieler.
Ich finde, das kannst du nur ironisch.
Ich habe vorher nochmal gegoogelt und man kommt auf wirklich viele, 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 viele Treffer immer noch.
Ja, ich finde, das kannst
Meine
du nur.
Meine Fresse.
Ich finde, das kannst du nur ironisch benutzen. Also, das geht echt nur ironisch und Ironie funktioniert in geschriebener Form immer nur ganz bedingt, ja, weil man ja, Otto Normalspieler ist echt schwierig.
Oh Gott. Also, das ist wirklich, ist schwierig, ja.
Ja.
Können wir, glaube ich, dabei belassen. Oder Christian, schreibst du das noch gerne?
Otto Normal, doch, ich finde das gar nicht, ich finde das nicht so schlimm. Also ich bin da.
Christian, wir brauchen ja auch ein Bild. Was ist denn für dich ein Otto Normalspieler?
Ein Otto Normalspieler ist für mich jemand, der kommt von einem schweren Tag auf der Arbeit nach Hause. Das ist jemand, der arbeitet in einem Büro, keine Ahnung. Der ist jemand, der arbeitet zum Beispiel ich nehme mal eine Frau, weil auch Frauen können Otto Normalspielerinnen sein. Das ist vielleicht so eine Krankenschwester, die fährt einen Golf 4. Die kommt abends von der Arbeit nach Hause, hört Bayern 3 und dann freut die sich, das nächste Assassin's Creed zu spielen, weil vor 2 Jahren hat sie mit ihrem Freund Schluss gemacht, so während Odyssey rauskam. Alter. So, das ist der Mike und der Mike hat inzwischen eine andere, also immer wenn sie das eine Lied hört von der Petra Berg im Radio, dann ist sie traurig. Andrea Berg, ja. Und dann will sie jetzt nochmal das Assassin's Creed Valhalla jetzt mal ausprobieren, weil es gibt da jetzt dieses Neue und vielleicht kann sie ja an dieses alte Gefühl connecten von früher. Das ist für mich eine Otto-Normalspielerin.
Okay,
ich mag auch ein Otto-Normalspieler.
Das ist so schön gemalt, dieses Bild. Und ich möchte gerne wissen, wie groß die Menge der Menschen ist, die Andrea Berg hören und Assassin's Creed spielen. Ich finde, das ist eine Aufgabe für jemanden, der im Öffentlich-Rechtlichen arbeitet. Ja. Du hast da den größten Pull, Christian. Mach mal bitte eine Umfrage. Andrea Berg läuft übrigens nicht auf Bayern 3.
Ich weiß, auf
Bayern 3 läuft Huey Lewis and the News und jeder Song von Billy Joel. Ja, und ein bisschen noch.
Nächstes
hier.
Bayern 1. Huey Lewis ist Bayern 1.
Okay, okay. Dann Billy
Bayern
Jones.
3 ist Glashaus, oder
ja,
wie die heißen.
Ja, und ganz furchtbar viele Alterkram, so aus den, keine Ahnung, 80er, Glasperlenspiel 90ern.
Meine ich.
Genau, weil Lizenzen vielleicht einfach oder Geld weniger teuer. Aber du hörst da halt Sachen wie Billy Joel viel oder hier Eurythmics, ne? Sweet dreams are made of these und so weiter und so fort. Also wirklich, ich bin Bayern 5-Hörerin und habe auch keinen Golf gehabt.
Aber du bist ja auch keine Autonormalspielerin. Also
das stimmt, ja, das stimmt. Aber ich keine Ahnung. Ich glaube, ja. Es gibt keine Schnittmenge zwischen Andrea Berg und Assassin's Creed. Nein.
Ich hätte noch ein paar.
Oh ja,
gewollt.
Mach mal.
Okay, also, eins, das ist leider eigentlich fast dasselbe wie reinrassig und klassische Adventure-Manier. Nämlich sowas wie die traditionelle Adventure-Kost.
Oh, ja.
Dieses Spiel ist traditionelle Adventure-Kost. Mhm. Also auch das finde ich. Dann, was ich hier auch noch auf der Liste stehen habe, ist die hakelige Steuerung. Mhm. Oder das Wort hakelig.
Ja, hakelig ist sehr, sehr verbreitet. Ja, immer
hakelig
noch.
Ist noch was. Und dann habe ich noch ein Wort draufstehen.
Matschige Texturen hast du auch irgendwo?
Matschige Texturen. Ja, okay. Und dann habe ich eine Floskel drauf, die ist überhaupt nicht einzigartig jetzt im Computerspieljournalismus. Die ärgert mich einfach überall, aber eben auch im Computerspieljournalismus, wo sie irgendwie mir mehr zu überdauern scheint als in anderen Publikationen. Und zwar dieses lässt grüßen. Ja, du hast irgendwie, du hast so einen Artikel, weiß nicht, Cyberpunk 2077, Neonlichter an der Wand, düstere Atmosphäre.
Dann steht irgendwo
Blade Runner lässt grüßen.
Ja.
Nur getoppt von Blade Runner, ich hör dir trapsen.
Oder auch und da nehme ich mich nicht aus, das habe ich mit Sicherheit auch schon ein paar Mal gesagt. Oder formuliert, hat hier etwa jemand Blade Runner gesagt oder sowas?
Ja, aber das finde ich nett. Genau. Das finde ich aber ganz nett.
Ja, das geht. Also man darf es nicht überstrapazieren. Und es muss auch witzig sein.
Aber dieses lässt grüßen, das hat der Christian Huberts, einer der besten Schreiber, den ich kenne, hat das in der vorletzten WASD geschrieben. So.
Wird die WASD redigiert oder werden die Artikel... Achso, ja, hervorragend.
Ja, ist ja kein... Ja.
Ja.
Genau. Ja, aber da habe ich dann so, weil Christian gibt immer so perfekte Texte ab, da habe ich dann so richtig schönes Genossen. so eine richtig schöne Floskel nachweisen und rausstreichen konnte.
Ja, geil. Bist du dabei nett, wenn du sowas rausstreichst, oder machst du da noch in den Anmerkungen so eine Spitze, die du da einbaust?
Ja, ich bin schon sehr nett, weil ich muss sagen, bei mir war es so, dass ich immer unglaublich viel Angst vor dem Schreiben hatte.
Ah.
Also ich bin ja eher durch Zufall Journalist geworden.
Ja, wie
und
alle.
Ich dachte so, naja, also so Journalist so an sich zu recherchieren könnte schon sein, aber schreiben werde ich nie lernen. Mhm. Und mein damaliger
und
Redakteur hat gesagt...
du hast recht behalten.
Quatsch. Ja, mein damaliger Redakteur hat gesagt, nee, Christian, Schreiben ist Handwerk.
Ja, ist es auch.
Und ich habe das nicht geglaubt.
Doch,
ich dachte, Schreiben ist wie irgendwie malen, wenn du es halt nicht kannst, kannst du es nicht.
Nee.
Und das Interessante ist, es ist wirklich Handwerk.
Natürlich ist es Handwerk.
Ich habe das dann gelernt. Und wenn du quasi weißt, wie du unfallfrei einen okayen Artikel schreibst, sodass er sprachlich okay ist, dann traust du dich auch mehr.
Ja.
Und dann wirst du auch
automatisch
zum guten
besser.
Schreiber. Also ich gelte jetzt schon im BR schon als ziemlich guter Schreiber.
Ja, guckst du.
Und aber aufgrund dieser Erfahrung ist es halt so. Also bei mir habe ich zum Beispiel, ich habe auch Texte an die G geschrieben oder keine Ahnung geschickt und die wurden alle nicht genommen. Und ich kenne diese Erfahrung und ich weiß irgendwie auch, dass Schreiben ja auch was sehr Persönliches ist. Und man sollte das nicht persönlich nehmen, wenn quasi wenn ein Text zurückgewiesen wird oder wenn was daran geändert wird. Aber es ist natürlich schwierig, ne?
Na klar.
Und deswegen versuche ich da schon immer relativ sensibel zu sein.
Ja.
Und Genau, aber es geht ja auch oft darum, Arbeit auch zu verbessern, und das sehen die Leute auch, wenn man mit denen arbeitet. Mhm. Das Problem ist halt nur bei der WSD, ich habe da halt nicht so wahnsinnig viel Zeit, einfach weil es ein Nebenprojekt ist, und ich würde da viel lieber, viel länger auch mit den Leuten arbeiten, so richtig hart am Text, aber das ist halt einfach sehr schwierig. Aber genau, also ich, und übrigens, wenn irgendjemand meinen ersten Text lesen möchte, das ist 15 Jahre Monkey Island, was bei heise.de erschienen ist. Und da kann man mal sehen, wie ich früher so geschrieben habe.
Ey, ich will,
und da kann man auch mal den Vergleich ziehen. Und ja, also ich glaube, die Überschrift ist Spiel mit Witz, Charme und Einfallsreichtum, was die uncharmanteste, einfallsloseste Überschrift ist,
aber
die
man immerhin hast
für
du
so einen
dich
Artikel
nicht,
überhaupt wählen kann.
Aber immerhin hast du dich nicht um eine krampfige Alliteration bemüht. Das muss ich dir hoch anrechnen. Ja, ich,
find, ja,
ich meine, aber, ja. Wenn wir bei das lässt sich natürlich schwierig in du kannst da nicht irgendwie eine Floskel oder sowas dranlegen, aber was halt auch im Gaming-Journalismus, gerade so in den 2000ern, der geile heiße Scheiß war, und es kommt immer mal wieder, ist halt die Alliteration in der Headline oder im Intro-Text. Oder in der Headline. Ja, also ist keine Ahnung.
Ja.
Ich habe zum Beispiel heute eine Alliteration geschrieben, für die ich mich schäme, und die werde ich auch noch löschen. Es ist ein, ich habe da in Klammern hinter Arbeitstitel geschrieben. Das wird noch geändert, weil es
das ist immer das Schlimmste, das ist super gefährlich.
Nee.
So, dann immer in Klammern AT dahinter zu schreiben, ja. Und dann endet man es nicht mehr.
AT, und dann kommt die Frage, hey, Star Wars? Nee, das muss ich unbedingt ändern, weil das ist so eine Notgeburt. Und ich finde gerade Headlines sind mit das Schwierigste an einem Artikel. Wenn du nicht gerade, wir hatten ja mal in der GameStar die segensreiche Phase, möchte ich sagen, wo bei uns die Headline der Spielename war. Aber das mag jetzt schön sein, aber wir hatten ja dann auch noch die Dachzeile. Die Dachzeile, ja. Jeder Verlag, jedes Medienhaus, jedes Outlet nennt die Dinge ja irgendwie anders, aber bei uns war die Dachzeile immer das, was oben über der Headline stand. Und da musste man dann sich immer was Pfiffiges einfallen lassen. Das Schöne war, da hatte man mehr Platz für die als in der Headline, einfach deswegen, weil die Schriftgröße kleiner war. Da konnte man also schon auch mal 3, 4, 5 Wörter unterbringen, ohne dass die Seiten dadurch gesprengt wurden. Aber wie viele Alliterationen ich da oben in die Dachzeile reingeschrieben habe, das geht auf keine Kuhhaut. Und inzwischen ist ja unsere Dachzeile in der GameStar, ist der Spielename, und dann kommt die eigentliche Headline, und das ist mal echt schwierig, weil die Headline ist ja, hat eine Schriftgröße von, keine Ahnung, etc. pp. Und du hast halt nur begrenzt Platz und du ziehst sie auch nicht über die ganze Doppelseite. Und da irgendwas Griffiges und was Cooles zu finden, womit du hinterher sagst, damit bin ich zufrieden, das ist echt schwierig, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also ich bin auch wahnsinnig schlecht in Überschriften. Also wirklich 97% aller meiner Überschriften, die ich mache, werden geändert.
Mhm.
Und zwar völlig zu Recht. habt ihr eigentlich, reizt diese Rampe im Teaser?
Wen? Was? Ich habe
Reizthese-Rampe.
Reizthese-Rampe?
Das ist dieses Modell für Teaser. Das ist so bei Spiegel Online und so ganz groß.
Mm-mm.
Das ist halt so, wenn du einen Teaser schreiben willst, da hast du erst den Reiz, also sowas wie Paukenschlag im Weißen Haus. Also Paukenschlag jetzt nicht, weil das wäre eine Floskel, aber sozusagen du hast so einen Reiz eben. So,
okay.
So mit irgendwas mit harten Verben, mit starken Verben oder irgendwie so ein Reiz eben. Reiz,
ja.
Und dann kommt die These, ist dann sowas so Paukenschlag im Weißen Haus. Donald Trump könnte jetzt Probleme bekommen.
Mhm.
Ne? Also das ist quasi eine neutrale These. Und dann kommt die Rampe, sieht man bei Spiegel Online dauernd. Und das ist sowas wie, aber er könnte Hilfe von unerwarteter Seite bekommen.
Ah, okay.
Das ist dann quasi die Rampe, die, also für den Leser, wo dann etwas drinsteht, was Neugierde wecken soll.
Das
ja, und Spiegel Online hat das wahnsinnig oft. Und es ist tatsächlich, weil Teaser sind super wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Und es hilft einem wirklich, wenn man so ein Modell so ein bisschen im Kopf hat.
Du, ja? Für die Printausgabe ist es jetzt nicht so super wichtig, obwohl wir jetzt neulich inzwischen, also wir haben neulich drüber nachgedacht, wie wir das ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, wie wir den Lesern auch Artikel schmackhaft machen können oder mehr schmackhaft machen können, die eigentlich ihr Thema nicht sind. Ja, also und also dieses neugierig machen, das haben wir das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, auch für die Printausgabe. Online macht das natürlich viel möchte ich sagen, durchstrukturierter, und da werden auch Vorschläge für Headlines und für Texte, für Teasertexte und so weiter und so fort in unseren Kanal reingeschrieben, und da wird dann halt abgestimmt oder Verbesserungsvorschläge reingeschrieben, und dann entwickelt sich dann daraus eben am Ende eine Headline. Und,
das ist wie voll die Redaktionsschmiede bei euch.
Ja, voll die Redaktionsschmiede, genau.
Die Textschmiede.
Ja, die A.
Genau.
Fantastisch.
Ja, gut. Also wenn wir, ich denke, wir haben das Thema recht erschöpfend behandelt. Oder
ja, wir haben aber auch nicht über Zockerweibchen gesprochen. Das ist eben schon mal gefallen.
Ja, das habe ich schon gesagt. Aber das ist...
Ja, aber das hat doch nie jemand geschrieben.
Doch, natürlich, das war eine wurde Gruppe. Geschrieben ohne Ende.
Lass okay. mich ganz kurz, Christian, ja. es gab eine...
Also dann haben wir
Christian, ruhig. Ruhig. Ja. Es gab bei der PC Action, Gott hab sie selig, eine Rubrik, die hieß Zockerweibchen. Und da wurden junge Damen,
ich bin betroffen.
Junge Damen vorgestellt, die total völlig, wie soll ich sagen, exotische Dinge taten, nämlich zum Beispiel Ego-Shooter spielten.
Boah.
Und vielleicht sogar Multiplayer-Ego-Shooter oder sowas. Und das waren die Zockerweibchen bei der PC Action. Das waren andere Zeiten, und es war schlimm. Und es war cringe.
Also ich meine, abgesehen von der inhärenten Frauenfeindlichkeit ist es ja auch so, dass Zockerweibchen zwei Worte kombiniert, die beide für sich...
Zocken! Können wir bitte das Wort Zocken noch aufnehmen? Ja, das zocken, geht halt überhaupt
zocken,
nicht.
Zocken, daddeln, ist ja alles scheiße. Ja, aber furchtbar. Ich meine, das sagt ja irgendwie auch niemand von uns. Also ich meine, das kenne ich ehrlich gesagt nur von Games, aus gamesfremden Zusammenhängen. Aber ich finde das Wort Zocken total fürchterlich.
Furchtlich.
Und ich finde es auch... Es ist ja auch, trifft es nicht, weil Zocken ist für mich eher, ehrlich gesagt, eher sowas wie einarmiger Bandit.
Na klar.
Und das trifft es nicht. Und über Weibchen müssen wir sowieso nicht reden. Das ist auch ein Scheißwort. Und das ist quasi,
na klar.
Und damit ist das halt Scheiß im Quadrat.
Ja, Scheiß im Quadrat, Ende. Ich finde auch, dass es so scheiße ist, muss man nicht in die Abstimmung reinnehmen. Das ist läuft außer Konkurrenz und hat okay. ist eine Vollkatastrophe. Okay.
Alles klar. So, dann vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Petra, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier ein bisschen zu plaudern über die nervigsten Game-Journalisten-Worte oder
und Floskeln. Über andere
hat uns
Dinge.
Mega viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und ein bisschen andere Dinge. Ja. Ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber das ist ja völlig okay. Ja, super, super gut. Vielen Dank dir.
Gerne.
Und bei euch da draußen gilt... Ihr habt es jetzt in der Hand. Ihr seid diejenigen, die ein für alle Mal entscheiden können, Kraft eurer Stimme, was das nervigste Game-Journalisten-Wort, was die nervigste Game-Journalisten-Floskel aller Zeiten ist. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Wahlgang und eine weise Entscheidung. Bis dann.
Bis dann.